dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 148. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar Weinlieber bei Ihnen. Jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was der andere mitbringt. Oder umgekehrt, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkosten haben?
Ja, es waren sogar zwei Weine,
richtig,
die ich verkosten habe dürfen. Nämlich waren wir beim Jonas Dostert an der Obermosel.
Richtig.
Und da habe ich gelernt, dass es die Obermosel gibt.
Yes, so soll es sein.
Und verkostet haben wir Elbling 2022 und
Chardonnay. Du hast gelernt, dass es Elbling gibt.
Genau, da habe ich gelernt, dass ich Elbling verkosten kann.
Richtig.
Dass die Rebsorte gibt, war in meinem Hinterkopf irgendwo da, aber das war dann die ganze Information.
Als einzeln ausgebauter Wein ist er da wahrscheinlich noch nicht untergekommen bis jetzt.
Nein, definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals irgendwo drin gehabt habe, zumindest nicht wissentlich.
Ja. Vielleicht irgendwo als
eher weniger,
unter 5% Anteil.
Genau. Sehr, sehr spannende Geschichte, wie er das Ganze auch komplett allein macht, wie sich das alles entwickelt hat mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die da eigentlich reingespielt haben, wie er es geschafft hat, dass er eigentlich dann sein eigenes Ding da aufbaut, trotz, sagen wir mal so, nicht ganz einfacher Rahmenbedingungen, die er vorgefunden hat.
Ja, genau, also Generationendifferenzen,
genau,
auch das Thema Obermosel, was ist das?
Region, genau, die keiner kennt. Nicht einfach, aber ist alles gegangen und dann hat er sich gedacht, der nimmt sich eine Rebsorte, die auch keiner kennt.
Das Ganze nicht so einfach.
Nur nicht einfach zu machen. Sehr, sehr spannend. Coole Weine und super spannende Story.
Yes. Und jetzt haben wir da wieder einen Weißwein, aber im großen Burgunderglasl kriege ich den da. Der redet aus 5 Meter Entfernung mit mir.
Korrekt.
Bist du fertig?
Ja, es spricht mit dir.
Also du hast da durchaus eine harte Reduktion drinnen natürlich.
Yes.
Die ist schon an vorderster Front und sagt, hallo,
ja,
hier bin ich.
Voll.
Und das Erfrische. Also sehr auf diesem einerseits Senfkörner.
Voll, also Senfkörner
wirklich,
ist sofort das Erste, was mir
so
einfällt.
Ich stelle mir so ein Senfkaviar-Schüssel vor da.
Komplett.
Das ist so ganz intensiv da.
Ganz
das. Und drunter dann so ein bisschen süße Popcorn. Und das ist eine funky Mischung für mich, weil es halt so dieses Süß-Saure hat.
Voll.
Aber insgesamt, obwohl ich jetzt sage, so süße Popcorn und ich sage so Senfkaviar.
Ja.
Trotzdem hat es einen frischen Unterton.
Komplett.
Das klingt natürlich
komplett
jetzt nicht frisch, was ich da erzähle, aber es hat diesen Unterton der Frische.
Du hast so was
leicht Grünliches. Ja,
ja,
ganz
voll.
Genau.
So eine grüne Frische. Voll, die auch mit diesem, also das geht auch mit diesem Estragon-Thema ganz gut, also mit diesem Senfigen, das geht für mich so ein bisschen in das Estragon-Ding rein.
Du hast da was Bohnenkrautiges, hä?
Ja, genau. Ja, gern. Also so verschiedene grüne Kräuter, die aber jetzt nicht für sich so eher in dieses krautige Thema gehen und weniger in so, weiß ich nicht, irgendwelche Küchengewürze.
Bin durchaus auch bei Bohnen solo.
Ja, geht auch mit dieser Reduktion immer ganz gern. Ne?
Ja, genau. So.
So ein bisschen weiße Bohnen, ja, voll.
Ich suche nach einer Frucht und die finde es nicht.
Korrekt, ja.
Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Gaumen dann kommt. Das schauen wir jetzt einmal an.
Du nickst.
Ich nicke. Also, so intensiv wie er in der Nase daherkommt, so intensiv ist er auch im Gaumen.
Korrekt.
Also der kommt sofort mit einem Schwung daher.
Yes.
Der bremst ja nicht.
Halt.
Bremst ja
nicht. Nein. Also da sind alle Bremsen gelöst. Das
mit Power.
Pace forward.
Mit Power. Auch mit so, also ich finde alles, was man Power haben kann, ist da so richtig drinnen. Ne? Also du hast so richtig diese Säure, die ja wirklich, also die nimmt vorne weg.
Ja.
Aber es macht durchaus einen Bogen. Ne? Also es schwenkt
ja,
so nach links und rechts und macht einmal Platz für sich.
Voll. Aber die Säure sagt halt, das ist mir wurscht.
Ich brauche viel Platz.
Genau. Ja, genau.
Mach noch.
Man macht das, was ihr wollt, aber wir fahren einfach weiter. Genau.
Ja, genau. Diese Reduktion, die sich auch sehr stark fortsetzt natürlich. Und mit den gleichen Themengebieten wie in den Außen. Also das ist generell ein sehr kohärentes Ding.
Voll.
Das macht sehr viel Sinn.
Voll.
So wie ich das gerochen habe, so ist es auch am Gaumen. Auch mit dieser Power.
Voll.
Und du hast dann hinten noch aber trotzdem so ein ganz bisschen speckige Rauchigkeit.
Genau.
Das ist auch witzig.
Ja.
Es treibt mich natürlich alles sehr Richtung Chardonnay, muss ich da ehrlich sagen.
Ja.
Das ist schon so dieses allgemeine Bild von einem, der hat doch ein bisschen Power, so ein bisschen Schultern links und rechts, hat ein bisschen dieses Schmelzi, das du zusammenkriegst, wenn du ein bisschen nach Holz
halt
schmeißt oder so.
Urfühlsäure.
Und damit Urfühlsäure, genau.
Ja.
Das ist das Einzige, wo ich halt überlege, wie kriege ich die Säure in den Chardonnay? Was für ein Jahr kriegt das eine? Wie
das
irgendwie ausgeht?
Das ist mal kein Chardonnay.
Sehr gut. Aber ich war auf jeden Fall auf Chardonnay gerannt. Mhm. Also auch wegen der Reduktion, ja, natürlich, voll. Das ist das allererste, wo ich hingehe damit. Also du kannst dir das natürlich vorstellen, wieso ich das
mache. Ja, ja, natürlich. Ja.
Aber dann stehe ich halt bei der Säure und denke mir, how?
Ja, genau. Aber ja, Chardonnay ist mir nicht.
Ja, sehr gut. So, lass mich schauen. Du hast hinten raus also ein ganz ein kleines bisschen Gerbstoff. Mhm. Vielleicht eher Holzgerbstoff als irgendwas anderes.
Korrekt, ne? Ja. Mhm. Also ja, Holzgerbstoff, weil direkt gepresst.
Aber der ist halt hinten sehr, sehr fein und sehr, sehr zart, mhm, und macht so einen kleinen Fallschirm für die ungebremste, ja,
ja,
Säure.
Ja, ja, das passt damit halt da schön rein. Und das ist, finde ich, ein Beispiel für sehr, sehr schönen Holzeinsatz.
Richtig, weil den hast du halt sehr definitiv da, ne?
Ja, aber ja, klar, du weißt, dass der Holz im Spiel sein muss, aber es geht nicht ums Holz.
Ich finde, es ist ein sehr schöner Fallschirm für die Säure.
Voll, super, ja.
Es fühlt sich ja fast so an am Gaumen, so dieses, okay, passt am Schluss,
ja,
macht das Ganze so ein bisschen eine Bremse und hält sie dann wieder voll angenehm an,
genau,
am Gaumen links und rechts.
Ein bisschen abrundet das ganze Thema und nicht die Säure, die komplett erschlägt. Ja.
Genau. Und dieses Anhalten meine ich ja wirklich wörtlich, weil das bleibt. Ich habe bis jetzt noch kein Ende gefunden.
Nein, so. Wirst du dann nicht mehr finden. Nein.
Ja gut, dann wohnst du jetzt bei mir. Passt dir.
Das ist ein Wein, der Länge definiert. Ja.
Sehr gut.
Ja. So wie es halt gehört.
Also grundsätzlich einfach ein sehr schönes Ding da.
Das ist schon so geil. Also mir gefällt das halt einfach richtig gut von Anfang bis zum Schluss. Obwohl natürlich die Reduktion da der Hauptplayer ist.
Ja.
Aber trotzdem finde ich, ist das halt alles auf einer feinen Art und Weise und nicht plump.
Wenn man jetzt kein großer Fan ist von reduktiven Weinen, ist man auch kein großer Fan von diesem Wein,
klar,
glaube ich.
Klar, klar. Das definitiv.
Es gibt Weine, die sind sehr, sehr fein reduktiv, da geht sich das alles aus, auch wenn du das nicht magst.
Ja, aber die sind das halt dann nicht präsent. auf der total reduktiven Seite, sondern die haben halt so einen
Touch-Reduktion, ja, genau.
Und das ist schon, die Reduktion ist schon das Ding, das geil
das
macht.
Das ist das Thema, ja, ja.
Es gibt halt auch Weine, die sind halt nur Reduktion, das ist nicht nur Reduktion, aber ja, es ist halt ein sehr schöner Ausdruck an Reduktion.
Das ist ein sehr schöner Fallschirm rund um die, genau, Reduktion gebaut hier.
Richtig.
Und auch das große Glas schaut dem natürlich überhaupt nicht.
0,0, also das ist jetzt auch 4 Stunden offen ungefähr. Das braucht viel Luft, aber ist halt einfach geil.
Und du hast schon so diesen Schmelz, der vorne und hinten kommt. Ich finde, nur mitten ist er gar nicht so arg, aber du hast dort vorne, nein, so
vorne
ein kleines...
macht einmal das Bogerl und hinten spürst du mal wieder. Ja,
mit diesem Tannin gemeinsam.
Genau.
Das ist schon das Holz natürlich.
Ja, natürlich.
So ein bisschen was Karamelliges bringt das Ganze rein. Es ist lustig, das hat wirklich so dieses sehr kräutrige Thema und dann diese süßen Spikes so reingeschmissen.
Ja. Voll.
Also nicht süß, sondern tatsächlich einfach diese Aromageschichten reingeschmissen, voll, die so ein bisschen das triggern.
Mhm.
Spannend, ich bin immer bei Chardonnay mit viel Säure.
Ja, was gibt es denn da?
Also ich kann mir nicht vorstellen, wer das in Österreich macht. Es muss irgendwo kühler sein, weil warm weiß ich nicht wo, wie.
Nein, kühl spielt sich das Ganze auch, kühl ist das Ganze.
Sehr gut. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht, wer wie wo in Österreich das jemals passieren sollte.
Leider nein.
Ich würde es nach Frankreich schmeißen, aber auch weil aus dem Grund, wieso ich es für Chardonnay gehalten hätte.
Mhm. Es ist weder Chardonnay noch als Frankreich,
so
aber
schaut.
Ich verstehe den Zugang.
Ja, das ist halt, da, mhm, laufe ich hin, wenn ich diese Stilistik habe, natürlich,
genau,
so ein bisschen.
Ja.
Wenn's
ich glaube
auch,
dass die Person, die das gemacht hat,
gefreut das hoffentlich,
die
wenn
die Stilistik
das
grundsätzlich auch mag. Ja.
Na bitte, dann sind wir doch schon mal daheim da. Aber dann würde ich es nach Deutschland schmeißen, wenn es weder jetzt Österreich ist, noch der französische Spaß.
Korrekt.
Sehr gut. Wieso ist das? Ist das, das kann doch kein Riesling sein.
Nein, das ist kein Riesling.
Ja, aber was ist es dann?
Na, was gibt es denn noch, was nicht Chardonnay ist, aber...
Aber in Deutschland wächst.
Ja, in Deutschland wächst und gern Chardonnay wart. Sag
ich
jetzt mal so.
Ist aber kein Silvaner jetzt.
Nein, ist kein Silvaner.
Ich habe gerade gedacht, was zur Hölle.
Ist kein Silvaner, aber...
Was war denn gerne Chardonnay?
Naja, was war denn immer gerne Chardonnay, ist aber halt trotzdem keiner, aber fast halt.
Lass mich mal 5 Minuten überlegen. Also ich lang wieder da nicht und dann komme ich wieder her.
Völlig auf der Leitung.
Komplett.
Naja, wo sagst du denn, das ist auch in diese Richtung gehen?
Ja, Alter, das hilft mir genau gar nichts.
Burgunder-Rebsorten.
Okay, also ist es ein Burgunder-Rebsorten?
Ja,
na gut,
aber
ist es ein Weißburgunder?
Es ist ein Weißburgunder, okay, genau.
Deswegen das zählt ja schon. Aber wo kriegt dieser Weißburgunder die Säure her, frage ich
mich. Wo kriegt der Weißburgunder die Säure her und warum machen nicht alle Weißburgunder so?
Zwar sehr valide Fragen.
Ja.
Aber wirklich, wo kriegt dieser Weißburgunder die Säure her? Ist es ein 21er Jahrgang zumindest?
Natürlich ist es 21er.
Gut, dann haben wir mal eine der Fragen
das
ein bisschen beantwortet. Aber
nochmal extra,
weit
aber trotzdem
nicht alle Weißburgunder aus 21 sind so. Also,
na, kein Weißburgunder aus 21 ist so,
ja,
würde ich jetzt mal behaupten.
Na wirklich, diese Säure, deswegen, ich mir gedacht, ah, passt, wenn es kein Chardonnay ist, dann Weißburgunder geht sich nicht aus mit der Säure. Schafft
ja,
man nicht.
Ja.
Gut.
Das ist Weißburgunder. Schön. Ein sehr schöner.
Who the fuck macht so einen Weißburgunder in Deutschland?
Das könntest du wissen.
Ist es unser lieber Kollege, der auch schöne Silvaner macht vielleicht?
Ja, deswegen war ich schon sehr auf der, drauf zu springen, wie du Silvaner gesagt hast. Da wollte ich schon sagen, ja, fast. Korrekt, ja.
Unser Kollege, ist es Assmannshausen? Wo kommt er her?
Ja, Ingelheim Assmannshausen. Ja.
Ingelheim Assmannshausen, na bitte, perfekt.
Also hat an beiden Orten Lagen. Grundsätzlich Ingelheim, die Homebase, Carsten Saalwächter.
Gut einmal.
So ist es, vollkommen korrekt, sehr, sehr gut. Hast du schon noch gut hingefunden?
Naja, bitte.
Super.
Ja, ob Weißburgunder Deutschland und es ist einfach nur geil, geht es dir dann schon
ja,
aus?
Ja, genau, ja, natürlich. Wer macht Weißburgunder so geil in Deutschland?
Aber, okay, gut. Ja, ich war wirklich, ich war auf Chardonnay gegangen und ich würde es irgendwo in was Kaltes Französisches reinplatzieren, ja, wo wer richtig schön Wein macht.
Ja, ja, das ist ja vollkommen okay. Also ich finde, das ist ja grundsätzlich.
Legitim.
Das ist legitim und das ist grundsätzlich eine Aussage, die eigentlich einfach nur sagt, das ist geil.
Jupp.
Also, sag das halt möchte einfach, ich hiermit sagen. Ist, weil du sagst halt natürlich nicht, boah, geil, das kann nur Weißburgunder aus Deutschland sein. Aber wenn du das sagen würdest, wird es anders schmecken und das waren nicht so die Adelie.
Jupp.
Na gut. Also, Carsten Saalwächter haben wir im Glas. Weißburgunder, Hoher Fels 2021.
War Zeit,
natürlich. Jetzt darfst du dich zurücklernen an die Geschichte von einem jungen Winzerauherrn, der nicht den klassischen Geisenheimer Weg gegangen ist, sondern alles so bisschen anders gemacht hat.
Sehr gut, let's go.
Eine Geschichte von einem sehr überlegenden, leisen Mensch, wenn wir hören, der auch keine lauten Weine machen will. Obwohl der schon ganz gut mit dir spricht.
Ja, ja, doch.
Aber es ist halt trotzdem nichts lautes. Frucht zum Beispiel haben wir jetzt noch immer nicht besprochen gehabt.
Haben wir auch nicht gefunden.
Haben wir nicht, nein. Vielleicht ein bisschen ein Apfel, aber das war es ja auch schon. Eine Randerscheinung. Wir starten einmal mit ganz am Beginn des Weinguts Saalwächter in Ingelheim gibt es nämlich schon seit 1853 tatsächlich. Also sehr, sehr viel Tradition. Damals war der Paul Christian Saalwächter Bürgermeister in Ingelheim.
Oho.
So steht es auf der Homepage vom Carsten heute. Und die Saalwächter heißen tatsächlich so, weil sie die Bewacher der Stadtmauern und des königlichen Saals sind. Also,
wie cool.
Ja, das sind einfach die Saalwächter. Das sind einfach halt so quasi mehr oder weniger die Schweizer Garde, wenn du willst, für Fürsten und Burgen und so.
Aber das finde ich richtig, richtig gut. So wie Kirchmeierhaus, weil unser Bauernhof neben der Kirche war.
Genau.
Perfekt.
Genau, also sehr, sehr einfach erklärt, aber halt auch sinnvoll. Ne?
Nice.
Der Carsten selber ist nicht in Ingelheim aufgewachsen, sondern in Stuttgart bei seiner Mutter. Die hat selbst auch Winzerin gelernt und sein Papa hat das Weingut in Ingelheim übernommen. Und der Carsten hat mir am Telefon erzählt, dass er halt in die Ferien schon immer mal am Weingut war und mitgeholfen hat, aber sonst war er halt immer in Stuttgart, also doch ein Stück weg. Und er hat halt zuerst dann auch ganz normal mal Schule gemacht, es war überhaupt nicht sicher, ob er jemals das Weingut übernehmen wird, weil die Familie hat nicht so richtig damit gerechnet, weil er halt einfach in Stuttgart war und doch nicht am Weingut präsent war. Deswegen war er irgendwie jetzt, dass er da als Nachfolger irgendwann einmal kommen wird, hat keiner so richtig am Schirm gehabt. Was er allerdings auch damals schon gewusst hat als Jugendlicher war, dass er extrem gern einerseits dort war, aber vor allem draußen war. Also vor allem dieses Naturthema ist das, was er erzählt hat, was ihm eigentlich am wichtigsten immer war, was ihn am meisten fasziniert hat. Irgendwas draußen an der Natur, an der frischen Luft machen, das war halt so richtig seins. Er hat dann bei ihm in der Schule so eine praktische Woche machen müssen. Da hast du quasi für eine Woche einfach an einem Betrieb mitarbeiten müssen, hast du halt aussuchen können, wo. Und dadurch, dass das Weinthema halt in der Familie schon sehr präsent war, hat er damals das einwöchige Praktikum beim Winzer in der Umgebung gemacht. Weil natürlich Stuttgart, da hast du einige Winzerinnen, ja, die auch sehr nahe dran sind. Wir haben schon mal,
haben wir schon mal gehabt,
über Fellbach, über Weingut Aldinger geredet. Er war beim Rainer Schneidmann, der ebenfalls auch in Fellbach sitzt.
Ja.
Und da kommst du sogar mit der U-Bahn quasi aus Stuttgart direkt hin.
Ja, sehr cool.
Also das war halt super praktisch für den Carsten, der halt damals in der Schule war. Gut, eine Woche irgendwo Praktikum. Hat sich halt so ergeben, Rainer Schneidmann passt, haben sie irgendwie so kennt, cool. Und das hat ihm schon taugt. Also ihm hat damals das Praktikum taugt, ihm hat das Winzerthema schon auch voll interessiert. Er hat auch damals schon das Weinthema, also er war dann so 17, 18, hat das Weinthema auch interessant gefunden, auch als Konsumentensicht. Also nicht nur aus diesem Buch von einem Winzer, sondern halt wirklich aus dem, dass sie daheim in der Family immer wieder Wein getrunken haben, immer wieder was verkostet haben. Und er hat auch erzählt, er war halt so gern zum Beispiel Weinhandel und Kreis in Stuttgart einkaufen und so. Also er hat sich wirklich für Wein interessiert.
Und das ist schon jung offensichtlich.
Ja, genau. Also das ist halt in der Familie so. Er hat gesagt, wie er für die Family macht, ist man halt Wein einkaufen gegangen ist, sind sie halt da Weinhandel und Kreis und so, weil sie gewusst haben, das sind halt gute Sachen so quasi. Mhm. Also schon wirklich Interesse, ein bisschen in die Tiefe gehend, aber halt wirklich eher Konsumentensicht. Mhm. Und er hat dann einmal die Schule fertig gemacht und hat sich dann dazu entschieden, dass er nochmal zu Schneidmann geht, weil ihm das doch so fasziniert hat und nicht loslassen hat. Und hat dann damals für 6 Monate ein Praktikum gemacht. Und danach ist er zu wem gegangen, der noch einen Ticken wichtiger ist in Wirklichkeit für seine Entwicklung, nämlich zum Hans-Peter Ziereisen.
Ah, stimmt.
Das war so, wo er sagt, das war so richtig dann der Startschuss. Also ja. Schneidmann war cool, das hat ihm alles taugt und das war spannend. Aber wo er wirklich sie gefunden hat, war Ziereisen. Mhm. Das war das, was für ihn eigentlich alles geändert hat. Er hat da gewusst, wirklich, er will das machen, er will mal selber Wein machen. Und da war er halt 19 quasi, also noch sehr, sehr jung, aber da war es für ihn dann klar, obwohl es in der Schulausbildung halt so noch gar nicht das Thema war, dass er wirklich dann langfristig einmal was mit Wein macht, da war klar, das muss irgendwie. Und Ziereisen war halt für ihn extrem wichtig. Er sagt heute, er ist noch extrem gut mit Hans-Peter und Edeltrauder heute befreundet. Und die Zeit war halt extrem prägend. Über die Ziereisens und andere Weine haben wir schon mal gesprochen.
Genau.
Wir feiern die ja auch sehr.
Ja.
Folge 85 war das damals. Und der Hans-Peter Ziereisen sagt selber über den Carsten, dass der Carsten der beste Praktikant war, den sie je gehabt haben. Mhm. Und der Carsten sagt halt, ja, das war einfach extrem geil. Er hat extrem viel gelernt. Einerseits von diesem Zugang zum handwerklichen Weinmachen. Also das ist komplett von dort für ihn entstanden. Und andererseits hat er auch gesagt, vom Verkosten. Mhm. Auch ganz, ganz wichtig gewesen. Er hat gesagt, sie haben am Abend halt immer ganz viel aufgemacht. Natürlich viel Frankreich. Also da beginnt auch dieser Frankreich-Bezug so ein bisschen zu wachsen.
Das haben wir ja in der Folge gehört über Hans-Peter, dass der so einen starken Frankreich-Bezug hat.
Genau.
Und über das quasi dann auch sein Bild von Weinen geprägt hat, so stark.
Komplett.
Und hat so viel verkostet hat einfach.
Genau.
Also dass das sein Weg war.
Ja, und das hat er im Carsten halt ganz genauso mitgegeben. Der Carsten hat gesagt, immer aufgerissen, alles Mögliche verkostet und halt immer viel Frankreich natürlich, weil es halt im Hans-Peter und den Ziereisen getaugt hat, aber der Carsten war halt das auch sofort voll angefixt von diesem ganzen Frankreich-Thema. Und wir haben halt ganz viel verkostet und der Hans-Peter Ziereisen, wir haben es in der Folge auch gehört, ist halt jemand, der immer noch diesem Motto Learning by Drinking geht und nicht, du musst jetzt studieren oder sonst was, sondern du musst das verstehen, was da gemacht wird, du musst das kennen, du musst das kosten. Und das hat den Carsten halt ja viel weitergebracht und er ist da auch viel hängen geblieben für seinen weiteren Weg. Und er hat gesagt, ein ganz prägender Moment für ihn war ganz am Anfang, wie er bei Ziereisen war, waren sie auf einer Messe, auf einer großen Weinmesse in Basel. Und da waren verschiedenste bekannte deutsche Winzer, es war wirklich groß, da war Markus Molitor und Co., also so richtig so die großen Weingüter, großen bekannten Weingüter und da waren auch die Winzerinnen und Winzer selber, weil das so eine wichtige Messe war. Und Ziereisen war halt auch dort vertreten und das war aber 2009, 2010, also in einer Zeit, wo Ziereisen noch nicht als Weingut noch nicht so bekannt war. Da war der Hans-Peter noch nicht so bekannt, das war noch immer ein bisschen in der Nische quasi. Da haben noch viele gesagt, ja, Ziereisen ist verrückt. Das war noch so
ja, fair. Sonst lang gesagt.
In der Bubble cool. Mhm. Ja, also die Leute, die Ziereisen schon kennt haben, haben gesagt, das ist mega geil, das gehört viel mehr gefeiert. Aber außerhalb der Bubble haben wir gesagt, ah, das ist irgendwie ein Freak und keine Ahnung und keiner hat ihn hundertprozentig verstanden.
Was macht er denn?
Genau. Und ja, Molitor war halt damals so dieses bekannteste Weingut dort und dann waren lauter Leute halt im Anzug und super bekannte Winzerinnen und Winzer, die dort gestanden sind, unter Hans-Peter Ziereisen. Und der ist natürlich gekommen, es war da direkt vom Weingarten gekommen. Also halt
hat er eine Latzhose angehabt?
Natürlich hat er irgendeine Latzhose angehabt.
Perfekt.
Natürlich ist er mit dreckigen Händen gekommen.
Perfekt.
Weil es war ja einfach nur ein Weinmesse. Also
ja, sicher.
Er wurscht, ne? Er wollte nur seine Weine herzeigen und ein bisschen was erzählen. Und der Carsten hat gesagt, er war einfach so fasziniert, wie innerhalb von Minuten rund um ihren Stand immer eine größere Traube an Menschen gewachsen ist, die halt einfach nur dem Hans-Peter Ziereisen beim Reden zugehört haben. Mhm. Und rund um die ganzen anderen Stände mit eigentlich viel bekannteren Winzerinnen und Winzer ist quasi nichts passiert. Und aber bei einer sind alle Leute gestanden.
So war auch mein Telefonat mit dem Hans-Peter. Ich habe einfach mich konzentrieren müssen, dass ich wieder mitschreibe.
Ja.
Weil du musst ihm halt einfach zuhören.
Genau, und das hat der Carsten hat das ihm auch so beschrieben. Das war halt einfach so geil, weil jeder wollte diesem, wie er sagt, grundehrlichen Menschen einfach zuhören. Weil
der
hat halt einfach gesagt, wie es ist
genau.
Und hat erzählt, was er da macht und halt einfach geil. Und das war dann so ein Moment, wo er gesagt hat, das hat einem ultra fasziniert, dass man auch mit diesem handwerklichen, ehrlichen Weinmachen so Leute faszinieren kann und so richtig, wie der Carsten gesagt hat, so eine Magie auslösen kann. Und das hat er nochmal bestärkt in diesem, wie wichtig das ist, dieses handwerkliche Wein und totale Ehrlichkeit in der Arbeitsweise. Und da hat er gesagt, das war für ihn schon so ein bisschen ein Aha-Moment für das Thema Wein, für den Umgang mit Wein. Und er hat auch gesagt, damals haben alle rund um den noch viel zu früh gefüllt. Der Hans-Peter hat 2009, 2010 schon den Weinen ewig Zeit gegeben. Und auch das hat sich der Carsten halt komplett mitgenommen. Er setzt heute ganz viel auf Fässer vom selben Fassbinder wie die Ziereisens. Dazu aber später noch mehr. Und das war halt diese erste oder diese wichtigste Anfangsstation für den Carsten. Ganz, ganz viel Inspiration, was er mitgenommen hat. Und er ist dann auch einen anderen Weg gegangen, als die Family gegangen ist. Sein Papa war in Geisenheim, sein Opa hat auch schon Geisenheim gemacht. Und das ist schon spannend, weil ich meine, das ist doch nochmal eine Generation davor. Da hat es dann noch nicht so viele Leute gegeben, die das überhaupt dann wirklich als Studium gemacht haben. Und er wollte das nicht machen. Er hat sich für die klassische Lehre entschieden, weil er halt gerade aus diesem Handwerklichen, was er bei Ziereisen gelernt hat, außer gesagt hat, okay, passt, ich will nicht studieren, ich will das eigentlich sehen. Ich will verschiedene Sachen sehen.
Hat er das jemals bereut, dass er nicht studiert hat?
0,0, aber ich komme dann später nochmal drauf, weil er hat studiert tatsächlich.
Ah,
aber
wirklich?
Das kommt erst später und in einer bisschen anderen Form. Er hat zuerst einmal gesagt, passt, er möchte Lehre machen, hat gesagt, er will sehen, wie andere arbeiten, will einfach da mal mitarbeiten, da lernt er sicherlich am meisten. Der sagt, er tut sie insgesamt einfach leichter, wenn er sieht, wie das wer macht und das dann selber auch ausprobieren kann, als wie wenn er sich das irgendwie theoretisch anlernen müsste und dann selber ausprobiert. Also er hat gesagt, das gibt ihm einfach mehr, dieses Mitarbeiten, er ist einfach viel mehr der handwerkliche Typ, als wie das jetzt da sich irgendwo einsetzt und sich das anhört. Und hat dann seine Lehre gemacht, einerseits bei Friedrich Becker in der Pfalz und andererseits beim Jean Stodden an der A. Und das waren halt schon beides Betriebe, wo er aus Überlegung hingegangen ist. Er ist auch bei Ziereisen schon mit einer Überlegung hingegangen, nämlich, dass er gesagt hat, okay, passt, er will Burgunder-Rebsorten verstehen. Also er hat sich nur Burgunderbetriebe ausgesucht in die unterschiedlichsten Regionen, weil er gesagt hat, okay, passt, ich will Burgunder-Rebsorten sehen in möglichst viele unterschiedliche Regionen.
Richtig gescheit.
Was sind die Sachen, die es quasi vereint und was sind die Unterschiede? Mhm. Das war halt so der Zugang. Das finde ich schon geil, dass er das mit 18, 19 sind das so Überlegungen vom Carsten Salbecht. Das ist irre, aber genauso ist der Typ drauf. Ne? Also es ist halt wirklich ein unglaublicher, überlegender Mensch. Ja. Und dann hat er das gemacht, Becker und Stodden, beides Spätburgunder-Fokus. Und auch Ingelheim selbst ist ja komplette Rotweinstadt, obwohl Rheinhessen, also eigentlich untypisch, aber du hast fast kein Riesling, sondern 50% Rotwein auf die gesamte Rebfläche in Ingelheim. Und deswegen voller Fokus. Carsten sagt, passt, voller Fokus auf Burgunder-Rebsorten und gerade halt auf Spätburgunder, da gerade im Beginn auch. Er macht dann auch weiter, Praktikum für Praktikum, aber nicht einfach, was halt daherkommt oder wer nicht weiß, was, sondern halt einfach weiter anschauen, wie funktionieren Burgunder-Rebsorten an unterschiedlichen Orten. Er ist dann bei Chard Sauvage in Rheingau. Er geht dann weiter zu Benedikt Baltes nach Klingenberg in Franken. Der war damals in Klingenberg, ist dann später ins Ahrtal zurückgegangen, aber damals war der noch in Franken. Dort Wein gemacht, hat er sich das angeschaut, also auch nochmal ganz was anderes. Die haben auch beide Fokus eigentlich auf Pinot, ein bisschen Chardonnay. Und dann war er natürlich noch in Burgund, bei der Domaine de Lambrés für Pinot und bei Jean Chartan in Puligny-Montrachet für Chardonnay. Also wirklich
alle Stationen durchdacht, einmal durch.
Alles durch, was irgendwie Burgunder Know-how mehr oder weniger geht in Deutschland und halt dann natürlich
Frankreich.
Ins Burgund selber gehen, weil was wirst du sonst machen? Ne? Also schon sehr, sehr überlegt, hat sich die ganzen Regionen angeschaut und dann hat er sich gedacht, okay, passt, jetzt habe ich sehr, sehr viel gesehen, aber trotzdem weiß ich eigentlich noch nichts. Und dann ist er studieren gegangen, zumindest so ein bisschen. Er hat sich dann dafür entschieden, am Ende seiner Wanderjahre quasi als Gasthörer an die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim zu gehen.
Als Gasthörer?
Genau, als Gasthörer. Also er hat nicht wirklich studiert, sondern er hat einfach gesagt, er möchte sich ein paar Sachen, von denen er keine Ahnung hat, spezifisch anschauen. Er hat sich da eingesetzt, hat ihm die Möglichkeit dort gegeben, dass die wirklich als Gasthörer in einzelne Sachen einsetzt, in einzelne Vorlesungen. Er hat zum Beispiel gesagt, er hat keine Ahnung gehabt von dem ganzen Thema Betriebswirtschaft. Er hat halt die Basics kennt von der Lehre, hat eine super handwerkliche Grundausbildung gehabt und mit den ganzen Betrieben, wo er überall handwerklich mitgearbeitet hat, geil. Aber sein Ziel war ja trotzdem, dass er dann daheim einmal was macht. Und dazu gehört halt mehr, als wie einfach nur handwerklich gut zu sein. Mhm. War so sein Zugang. Auch wieder das ein Punkt, wo ich mir denke, okay, du bist jetzt irgendwelche Mitte 20, nicht deppert. Also halt wirklich sehr durchüberlegt, das ganze Thema. Ja, und dann hat er sich gedacht, passt, er macht jetzt so diese Gasthörerschaft quasi, hat das 2 Jahre lang auch gemacht, war 2 Jahre lang an der Uni quasi, gemeinsam unter anderem mit Jonas Brandt von die Brandt Bros und auch mit Conny von Weingut Conny und Evi Conny aus und Salle Unstrut, kennst du sicherlich auch. Die 3 sind übrigens Bermuda-Dreieck genannt worden, weil sie immer ganz hinten gesessen sind.
Bermuda-Dreieck.
Die haben alle 3 natürlich einiges an Praxiserfahrung gehabt und haben sie natürlich gerne mal ein bisschen eingemischt und ein paar Sachen hinterfragt.
Herrlich.
Und deswegen war es immer so, ja, da hinten, da geht alles Wissen unter, war so die negative Konnotation zu dem Ganzen. Aber ja, sie haben halt das Schulwesen damals, was da gelebt worden ist, ein bisschen hinterfragt. Mhm. Und dann haben wir jetzt eigentlich fast 10 Jahre Praktika, Lehre, Studium hinter uns. Also wirklich sehr, sehr lange Zeit. Und dann ist der Carsten dort, wo er eigentlich immer hin wollte, hingegangen, nämlich zurück nach Ingelheim. Mhm. Quasi heim ins eigene Weingut. Er macht gerade noch das letzte halbe Jahr in Veitshöchheim gleichzeitig fertig und beginnt dann 2017 mit seinem ersten Wein. Ich habe ihn natürlich gefragt, warum er jetzt da eigentlich 10 Jahre lang sich das alles angeschaut hat und nicht früher schon irgendwie Sachen ausprobiert hat oder ob er auch schon was ausprobiert hat und einzelne Versuche gemacht hat. Und er hat gesagt, nein, gar nicht.
Gar nicht?
Null.
Ah, das hat mich überrascht. Immer doch dazu ist mir jetzt, ja, er hat schon zumindest 3 Jahre
genau, irgendwo die normale, probiert. Die normale Geschichte ist immer, ja, irgendwann dazwischen schon mal daheim gewesen und schon mal ein bisschen was gespült oder halt dann einmal eine Lese daheim mitgemacht oder sonst was. Und er hat gesagt, nein, überhaupt nicht, weil er hat gesagt, er wollte sich das alles anschauen. Er wollte das alles gescheit machen und erst dann irgendwas machen, wenn er sich sicher ist, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist. Er wollte nicht irgendwas einmal ausprobieren und dann ist da schon irgendwas am Markt, was halt eine Spülerei ist oder ein Experiment. Mhm. Und er hat gesagt, wenn er heimgeht, dann möchte er daheim sein und wirklich daheim sein und nicht dann nach 2 Monaten wieder für eine Lese nach Südafrika und dann noch dorthin und dann noch dahin und halt nicht voll am Weingut sein. Das war für ihn keine Option, sondern er hat gesagt, er möchte zuerst sich alles anschauen. Wenn das abgeschlossen ist, dann hat er eben noch entschieden, ja passt, er braucht noch ein bisschen Grund nachher Betriebswirtschaft und Co. Hat sich das im Studium noch quasi mit angeschaut und erst dann heim und dann aber Vollgas. Mhm. Also 2017, erster Jahrgang, beginnt zu Hause quasi, er will gleich Verantwortung übernehmen, er will wirklich gleich all in gehen. Mhm. Er übernimmt knapp 1,5 Hektar Rebfläche. Silvaner, Chardonnay und Weißburgunder hat er vom Weingut von seinem Papa, der damals so knapp 11 Hektar bewirtschaftet hat, abzweigen können und die ersten eigenen Flaschen gefüllt. Und er hat gesagt, er kann sich noch ganz genau daran erinnern, wie er da gestanden ist vor die Gitterkörbe mit den gefüllten Flaschen und das sind immer mehr und mehr geworden. Und er hat sich gedacht, wer soll das jemals kaufen? Wen interessiert das jemals? Also er hat echt gesagt, er hat gewusst, okay, er hat viel gesehen, er hat viel Leute auch kennengelernt durch die ganzen Praktika. Natürlich hat er gewusst, okay, da ist schon ein bisschen ein Interesse da grundsätzlich, weil es hat schon dieses Thema gegeben, dass die Leute gesagt haben, okay, was macht jetzt der Salwächterbub quasi? Weil der war irgendwie schon am Schirm, weil der war bei Ziereisen, der hat bei viele renommierte Betriebe Praktika gemacht, war dann in Burgund, dann natürlich über die Connection Uni haben wir viele Leute kennengelernt, also es war Interesse so grundsätzlich ein bisschen da, wie geht es da weiter? In der Bubble. Aber er hat halt keine Ahnung gehabt, ob das jetzt wirklich irgendwen interessiert. Und er hat dann den ersten Händler gekriegt. Vinikultur aus Berlin war der erste, ganz erste Händler. Und die haben so 300-400 Flaschen einmal genommen von diesem ersten Jahrgang. Und der Carsten hat gesagt, er war danach sicher 2 bis 3 Wochen komplett auf einem anderen Planeten gefüllt. Weil er war halt so gehypt. Gar nicht wegen der Menge oder weil er halt da jetzt irgendwie groß Geld verdient hat. Sondern einfach nur, weil ich gedacht habe, fuck geil, ich habe da wirklich gerade was gemacht, wo wer 400 Flaschen davon will.
Das irgendwer, heißt, irgendwer will das.
Irgendwer, ja genau, und irgendwer glaubt, er kann das einfach verkaufen.
Ja.
Also das war halt so für ihn voll geil. Er hat gesagt, er hat die Paletten sicher 5-mal einfoliert, hat auf die Spedition gewartet, hat immer geschaut, okay, wann sind die, wann kommen die, war voll nervös. Und er hat gesagt, er kriegt heute noch Gänsehaut, wenn er daran denken muss, weil das war einfach so viel Emotion da drinnen quasi. Und er war halt auch selber so gespannt, hat halt einfach ja, auch Angst gehabt, ob das wirklich funktionieren wird. Und es ist dann im Endeffekt, sagt er, so wellenmäßig eins nach dem anderen gekommen. Also über Berlin, über Vinikultur eben, ist es dann in dieser Weinbubble weitergeschwappt. War dann in Köln beim Händler. Er war dann mit dem ersten Jahrgang gleich die Entdeckung des Jahres bei Vinum.
Ja.
Das hat auch sehr geholfen. Das war Ende 2019. Weil Jahrgang 2017 ist erst 2019 am Markt gekommen. Also er hat auch von Anfang an, seit bei Ziereisen gelernt hat, nichts rausgebracht, nichts am Markt gebracht, was nicht wirklich bereit war. Also hat dem halt wirklich am Anfang 2 Jahre gegeben. Macht natürlich schon auch Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, dass du halt ein elterliches Weingut dahinter hast, wo du das auch machen kannst.
Ja, genau, du wenn musst du es machen können.
Das finanzieren musst, glaube ich, ist nochmal eine andere Geschichte. Er hat die Chance gehabt, aber er hat es halt auch sehr, sehr gut genutzt. Ne? Und ja, der 2017er Jahrgang war dann innerhalb von 3 bis 4 Wochen ausverkauft. Also die Wellen sind schon sehr schnell hintereinander gekommen. Und gerade auch diese Vinum-Entdeckung des Jahres-Thematik, das hat das natürlich schon einmal ordentlich gepusht. Klar. Und das war halt cool. Aber gleichzeitig hat er halt gesagt, ja, es ist 2019 am Markt gekommen. Das heißt, er hat 2018 dann einmal ein bisschen mehr gemacht, weil er halt ja nicht gewusst hat, wie das gehen wird. Er hat ganz gutes Gefühl gehabt, aber das war's, ne? Und hat dann 2,5 Hektar 2018 gemacht, also nur 1 Hektar mehr. Und er hat halt nie damit gerechnet. Er sagt selber, wenn er jetzt da zurückschaut, wenn er damals, wer gesagt hat, 2017, dass er in 30 Jahren dort ist, wo er jetzt ist, er hätte es sofort genommen. Und das, er sagt halt schon, das ist ein unglaubliches Privileg und unglaublich faszinierend, wie das alles so gegangen ist. Und so ganz glauben kann er es auch nicht, immer, glaube ich. Es sind dann Händler wie Weinfuhrer und Lobenbergs auf einem zugekommen.
Ja.
Also wirklich die großen Branchenführer.
Genau.
Der 2018er Silvaner ist dann vom Stefan Reinhardt unter die 100 Entdeckungen des Jahres gewählt worden.
Oh.
Das war schon ganz, ganz groß. Da waren 7 deutsche Weine drauf.
Wahnsinn.
7. Und 5 davon waren Rieslinge. Ein Pinot war drauf, ein Weingut Fürst.
Ah ja.
Und sei Silvaner. Und er hat gesagt, das hat nochmal einen riesen Push gebracht. Also das war so über Nacht 7, 8 Anfragen für neue Händler im Ausland und so. Also da ist halt dann der Export auch nochmal extrem angezogen. Auch sehr, sehr früh dabei war dann der Maxi Zankl, der es heute vertreibt mit Zankelsweine. Die haben damals noch vor seiner Zeit als Händler des Pop-up Spritzeria Nierstein beim Kai Schätzl gemacht. Es war 2020, im Sommer 20. Und der Maxi hat damals halt Carsten seine Weine dort schon ausgeschenkt. Und das ist dort gefeiert worden und auch natürlich in der Bubble noch weiter gehypt worden. Also da ist halt schon richtig, richtig gut gerannt. Und vor allem der Silvaner war halt in aller Munde. Du hast auch sofort gesagt, ja, ist vielleicht wer, der ein Silvaner sehr, sehr spannend macht. Und Silvaner auch in alle Ehren, die Silvaner sind großartig. Aber genauso die Weißburgunder, Chardonnay sind geil, auch Pinus sind richtig leiwand. Aber warum eigentlich Silvaner? Und ich wollte halt wissen, ob das vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil war so insgesamt. Weil halt Silvaner kennt halt dann doch keiner international quasi oder halt nicht auf dem Niveau. Alle sagen, es ist ein bisschen langweilig oder schwierig. Ich würde sagen,
national kennen das weniger auf diesem Niveau.
Zumindest nicht auf dem Niveau, ja. Also das, man kennt das schon, die Rebsorte ist in Deutschland schon groß, aber meistens halt so die Zweit- oder Dritt-Rebsorte, die halt noch irgendwie mitgemacht wird, eher für Masse und für einfache Weine, die halt auch einfach einmal mitverkauft werden können, ganz gut. Und der Carsten hat gesagt, ja fix, es war fix ein Vorteil, weil er hat gesagt, wenn er das mit Riesling machen hätte sollen, wäre er einer von Fülle gewesen. Und mit Silvaner hat er halt den Vorteil gehabt, dass er da einfach extra rausgestochen ist. Da haben die Leute halt noch viel schneller hingeschaut, weil wenn wer mal sagt, er hypt dann Silvaner, dann ist das nochmal ganz was anderes, als wie wenn es dann Riesling hypst.
Ja.
Und das finde ich auch cool, dass er das ehrlich gesagt hat, weil ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das ein großer Vorteil war.
Sicher.
Wie es passiert ist, ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Weil der Carsten wollte ja grundsätzlich nur Burgunder machen. Ne? Wir haben ja die Stationen alle gehabt. Das war alles ausgelegt auf Burgunder. Ganz viel auf Pinot, auf Chardonnay, von mir aus noch Weißburgunder, aber nicht auf Silvaner.
Wer hat ihm den Silvaner gegeben?
Niemand hat ihm den Silvaner gegeben. Er hat halt damals die Flächen, die er übernehmen hat können, ein bisschen Silvaner, ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Weißburgunder gemacht. Und seine Überlegung damals war eigentlich, naja, neben Chardonnay und Weißburgunder, weil das wären die zwei geilen Sachen, braucht er auch noch irgendeinen Einstiegswein. Deswegen Silvaner.
Ah ja.
Und er hat sich gedacht, passt, magst halt als günstigen Einstieg quasi ein Fassl Silvaner. Dann hat er die Fässer nebeneinander probiert und hat sich gedacht, Originalzitat, fuck me, der beste Wein ist der scheiß Silvaner. Also er hat überhaupt nicht damit gerechnet und er hat überhaupt nicht sich gedacht, boah, er bringt da jetzt den geilsten Silvaner am Markt, sondern er hat sich gedacht, irgendwas Einfaches, das ich gut verkaufen kann, brauche ich halt auch noch nebenbei. Er hat sich halt doch die betriebswirtschaftlichen Sachen auch angeschaut. Und dann ist ihm der Silvaner auf einmal komplett explodiert. Und seitdem hat er halt dann natürlich, muss man auch dazu sagen, hat er sich halt dann voll reingehauen in das Silvaner-Thema, weil er hat halt durch das Klick, dass er das alles gleich behandelt hat und sich gedacht hat, er macht halt ein bisschen Silvaner als Einstieg, hat er halt die Möglichkeit gehabt, dass er gesehen hat, wie geil das eigentlich werden kann. Und dann hat er gesagt, okay, gut, das ist ja geil und hat sich halt voll drauf gehabt. Aber unterschätzt er dann zuerst schon auch mal, wie
okay, gut.
Und er hat sich voll damit beschäftigt, natürlich hat das auch enorm weiterentwickelt, aber es war halt einfach nicht geplant. Es ist einfach wirklich ist passiert. Ja. Ganz am Anfang, gleich im Jahr 2017, haben sie am Betrieb, da haben wir das Glück gehabt, dass sie in Assmannshausen am Höllenberg, ist auf der anderen Seite vom Rhein quasi, also gegenüber von Ingelheim, wenn du willst.
Ist ja lustig, dass mir Assmannshausen als erstes eingefallen ist und dann erst Ingelheim.
Ja, lustig. Ich glaube, das ist einfach deswegen, weil es Ingelheim nie auf die Weine, also es steht auf die Etiketten natürlich drauf, aber es gibt den Assmannshäuser Höllenberg als Pinot, wirklich als Wein.
Okay.
Und es gibt keinen Ingelheimer als Wein quasi. Also ich schätze, dass das daher vielleicht ein bisschen mehr in deinem Gedächtnis ist. Und der Assmannshäuser Höllenberg ist ja eine der berühmtesten Rotweinlagen Deutschlands insgesamt.
Yep.
Also da geht es vollgas um Pinot und das mitten im Rheingau. Auch spannend. Und ja, Rheingau, weil das ist wieder auf der anderen Seite vom Rhein. Deshalb Rheingau und Ingelheim in Rheinhessen.
Ach.
Das ist tatsächlich genau die Grenze.
Der Rhein trennt den Rheingau und Rheinhessen.
Ja.
Okay.
Und wir haben auf der einen Seite Ingelheim Rheinhessen, auf der anderen Seite Assmannshausen Rheingau.
Ich hoffe, du hast mich gefragt, was der bessere Weinbauverband ist.
Nein, habe ich nicht, aber es ist einfach so kompliziert. Weil, was ist denn das alles für Scheiß? Aber gut, jedenfalls Flächen auf beide Seiten. Insgesamt sind es mittlerweile 11 Hektar Fläche, die der Carsten auch selber bewirtschaftet. Also das ist wirklich seine Fläche, er ist wirklich für alles mittlerweile verantwortlich. Er hat ein ganz ein kleines Team, also im Endeffekt sagt er, es sind zwei Lehrlinge und er, die das großteils bewirtschaften.
Wow.
Also er steht schon wirklich ganz viel selber drinnen und das will er auch. Das ist halt voll seins, wir haben vorher schon gehört, er will in der Natur sein, er will draußen sein. Er sagt, er möchte kein Manager sein, er will selber arbeiten und mit den Flächen geht sich das ganz gut aus. Wachstum ist jetzt auch kein Thema mehr, man muss aber dazu sagen, es ist noch nicht alles im Ertrag. Also wir sind jetzt aktuell gerade bei so 40.000, 45.000 Flaschen pro Jahr. Und wenn alles im Ertrag ist, ist das Ziel so zwischen 50.000 und 60.000 Flaschen, je nach Jahrgang halt, die rauskommen sollen. Sie arbeiten übrigens seit Beginn biologisch, wobei sie jetzt mit dem nächsten Jahr die Zertifizierung beginnen.
Ja.
Das war für den Carsten eigentlich immer logisch, aber die Betriebe, die er war, wenn man sich das anhört, dann das sind alles Betriebe, die eigentlich entweder biologisch oder biodynamisch sogar arbeiten. Und er sagt, für ihn geht es auch absolut nicht anders. Das Thema Biodynamie ist für ihn auch spannend, wobei er sagt, gefühlt machen das im Moment halt irgendwie alle und jeder will irgendwie biodynamisch sein, ohne dass er irgendwie so hundertprozentig den richtigen Zugang für sich gefunden hat. Also er hat gesagt, mach es mir jetzt dann halt einfach nur, damit du halt eine Story machen kannst, wo du sagen kannst, schaut, ich tue mir meine lustigen Präparate spritzen. Und er hat gesagt, ja, ich bin halt kein Clown, der da herumhupft, das interessiert mich nicht. Also das zahlt ihm gar nicht. Aber er hat gesagt, er findet es schon spannend und er möchte sich auch weiter damit beschäftigen, aber ist auch aktuell noch gar nicht die Zeit dazu gewesen. Und wann dann sagt er, möchte es halt so angehen, dass er einzelne Weingärten einmal umstellt und da einmal ausprobiert, ob das funktioniert, ob das Sinn macht. Und er möchte sich das alles im Detail einmal überlegen und anschauen, weil da auf der einen Seite biodynamisch arbeiten und alles so auf ganz Fokus auf die ganzheitliche Sicht auf die Natur und bla bla und auf der anderen Seite dann mit dem dieselbetriebenen Traktor durch den Weinberg duckern, sieht der andere nicht ganz, also da hat er noch nicht hundertprozentig so seinen Weg gefunden. Er findet es spannend, aber aktuell jetzt nicht das most pressing issue, sagen wir mal so. Und wann er es macht, und das ist auch so ein bisschen was, was sich halt durchzieht beim Carsten, dann wird es eher sicher nicht an die große Glocke hängen, weil nicht sein Ding. Der will seine Sache machen. Er erzählt das auch gerne, aber ruhig, bedacht, nicht laut, nicht rausschreien, nicht selber erzählen, wie geil er ist, sondern wenn andere am Hypen, sollen sie das machen, aber das betrifft er mir jetzt eigentlich nicht. Jetzt kommen wir mal zum Wein im Detail. Weißer Burgunder Hoher Fels 2021. Der Carsten sagt selber, das ist eigentlich so einer, wenn nicht der Lieblingswein von ihm selber aktuell. Mhm. Die Parzelle, von der der Wein kommt, liegt über einem Kalksteinbruch, nordseitig, sehr, sehr kühle Lage. Mhm. Wir haben da gelb verwittertes Kalkgestein, ein bisschen eine Lehmauflage.
Das hilft natürlich auch Alstersäure.
Ja, natürlich.
Ah, ich sehe.
Die Reben sind knapp 30 Jahre alt. Das wird langsam presst, aber mit viel Druck. Also er sagt gar nicht das Thema schon in der Pressung oder so, das spürt es bei ihm gar nicht, sondern er sagt, das braucht schon wirklich Druck, das gehört gescheit presst. Mhm. Finde ich auch spannend, weil man hört in letzter Zeit, finde ich, immer dieses Thema.
Sanftes Pressen. Sanfte,
schonende Pressung, bla bla bla. Er sagt, nein, nix, das muss schon mit Power gehen.
Das muss schon rennen.
Kommt dann ohne große Maischestandzeit direkt ins große gebrauchte Holz. Unter anderem in ein 800 Liter Holzfass, nämlich ein Magic-Holzfass.
Bitte erklär mir das jetzt.
Das haben ihm die Ziereisens zum Start geschenkt. Und das ist, sagt er, für ihn so das Magic-Holzfass, weil das ist immer das, was den spannendsten Wein rausbringt. Also er hat das schon bei unterschiedlichen Weinen eingesetzt gehabt quasi. Und er hat gesagt, das Fass selber hat immer so ein bisschen eine eigene Würze, die da mitkommt. Und die Reduktion, die das dann insgesamt da bringt, ist immer so am spannendsten. Deswegen finde ich, das ist immer so, das hat so ein bisschen eine Magie für ihn.
Also Fakt ist jetzt offensichtlich, wenn man einen richtig guten Wein machen will, dann braucht man zumindest ein Fassel von Ziereisen und am besten hast du auch ein bisschen Bayern gelernt.
Genau, ja. Und dann vielleicht ein paar andere Sachen angeschaut. Und,
bisschen vielleicht.
Und dann vielleicht auch noch das Gefühl und das Talent von einem Carsten Salwächter. Und
das
dann willst du
auch
noch Vollgas hackeln, weil dir taugt es auch voll. Also ja, ich glaube, es kommen noch ein paar Faktoren rein, aber ja.
Aber
also,
ich finde das Magic Holz fast
so
herrlich.
Geil. Und er hat selber auch so Leiber gefunden, weil er einfach gesagt hat, das ist so ein geiles Fassel. Egal wo er das nimmt, das war immer, das performt immer am besten für alle seine Fässer, die er hat.
Sehr cool.
Und er schiebt das halt ein bisschen auf die Ziereisen.
Ja, natürlich. Ist
kommt die Magie von dort und finde ich auch generell geil, dass Hans-Peter und Iltraud immer ein Fassel zum Start geschenkt haben.
Stark, ja.
Das ist schon cool. Den Weißburgunder Hoher Fels 2021 kriegt man einerseits natürlich beim Maxi Zankl und Zankelsweine.
Ist es der aktuelle Jahrgang?
Das ist der aktuelle Jahrgang. Mhm. 22 kommt jetzt da als nächstes dann raus.
Ja.
Wobei ich gehört habe aus verlässlicher Quelle, dass 22 der beste Jahrgang von Salwächter besitzt sein soll. Also nochmal deutlich über 21 zu stehen.
Wahnsinn.
Sagt anscheinend der Carsten auch selber. Das habe ich erst danach erfahren, wie ich mit ihm telefoniert habe. Deswegen kann ich das nicht zu 100% bestätigen. Die Quelle ist schon
okay. Gute.
Verfügbar ist der Wein auch bei Lobenbergs und bei Weinfurore. Kostenpunkt sind so zwischen 55 und 60 Euro. Also das ist schon der Top-Wein neben Silvaner Grauerstein. Das ist halt der große Silvaner quasi. Ist das der Top-Weißburgunder. Mhm. Und dann gibt es halt noch Chardonnay, einen großen. Und das sind so die Hauptrebsorten und dann natürlich im Rotweinbereich die Pinots. Auch super spannend. Ich finde immer, Assmannshausen La Première ist so das, was halt Saft und trotzdem Ernsthaftigkeit super verbindet. Macht halt einfach Spaß. Und generell, ja, die Weine sind halt alle Trinkfluss ohne Ende. Immer super feine, schöne Strukturen. Ja,
welchen
halt
Jahrgang haben wir letztes Jahr im Sommer gehabt?
21. Da war 21 okay. Ganz frisch, wie wir die ganze Range einmal durchverkostet haben. Und auch da muss ich im Carsten zustimmen, weil wir haben damals auch gesagt, Weißburgunder Hoher Fels ist mit
das
Abstand
war ein Wahnsinn.
Das Beste.
Absolut.
Ja. Und das spiegelt sich perfekt
da
wieder.
Obwohl ich natürlich reingegangen bin mit, das ist der Silvanermann.
Genau, das ist der Silvanermann und für ein Chardonnay wieder ja gehypt.
Ja, ganz genau.
Aber, das
aber
war,
ich bin trotzdem reingegangen
mit,
okay, passt, da
genau.
Ist der Silvaner. Und dann war dieser Weißburgunder,
der
daneben
war 21,
ein Wahnsinn.
Hat der alles überstrahlt. Ja.
Ja.
Also deswegen, wenn er selber sagt, das ist sein Lieblingswein aus 21, macht schon
Versteh
Sinn.
Verstehe schon.
Verstehe ja, genau. Jetzt darfst du dabei deine Bewertung überlegen. Jetzt wird er dabei noch ein bisschen was über die anderen Weine, nämlich Silvaner. Grauer Stein ist eben der größte. Ist auch richtig geil, was der Carsten da draus macht, muss man schon auch sagen. Und die Chardonnays sind auch richtig geil, da kriegst du halt fast nichts. Das ist ganz schwer verfügbar. Silvaner ist noch ein bisschen besser, weil es da auch mittlerweile mehr Sachen gibt. Chardonnay immer am schwierigsten verfügbar. Spätburgunder ist halt alles Trinkfluss ohne Ende. Am meisten waren wir eben mit La Première. Mit Einstieg Spätburgunder tue ich mir immer ein bisschen schwerer. Das ist zwar super Trinkfluss, aber es ist nicht hundertprozentig so meistilistig von der Würze her. Ja, dann darfst du mal bewerten.
Bewertung ist hoch. Nein, es ist ein absolut cooler Wein. Wie schon gesagt, wie wir das letztes Jahr im Sommer probiert haben, war das der Standout-Wein.
Ja.
Und die anderen Sachen waren aber trotzdem top. Ne?
Ja,
also
das war halt,
das sei auch gesagt.
War ein hohes Niveau auf der ganzen Verkostung. Und die Sachen vom Carsten waren halt insgesamt auch wunderschön.
Ja.
Aber das war halt einfach nur mal ein Ticken drüber. Hängen geblieben.
Ja. Genau. Punktetechnisch ist er halt ganz weit oben. Also würde ich nur Weißburgunder bewerten, wäre das wahrscheinlich mein höchster Weißburgunder, den ich habe.
Ja.
Ich weiß halt nicht, wen ich da noch drüber setzen kann, to be honest, von denen, die ich bis jetzt getrunken habe. Ich weiß es nicht.
Boah, wir machten wirklich schön Weißburgunder.
Wir haben natürlich das in Österreich einen Priler, der sehr ernsthaft Weißburgunder super macht.
Ja, aber ist halt eine ganz andere Stilistik. Genau. Da bin ich halt immer da.
Das ist ganz klar, ja. Also ich würde mir auch hier verorten, einfach, wir wissen es ja, ne? Das ja. Thema Säure und so weiter und so fort spielt hier einfach irrsinnig schön mit.
Ja.
Und ansonsten Weißburgunder auf diesem
Top-Top-Top. Gute Weißburgunder.
Ja, genau, aber wir sind nicht bei gut, wir sind bei unendlich geil.
Voll, voll. Weil ich meine, ich liebe Fia Burgundi vom Franz Weniger, immer heiß, super Wein.
Ja.
Aber das ist halt geiler Wein für guten Preis.
Genau.
Oder auch die Weißburgunder von Säckinger oder so in die Richtung. Alles ganz geil, aber halt nicht groß.
Genau, das ist
hier,
halt
groß.
Das ist groß.
Und das genau. Weißburgunder groß.
Falls ihr Tipps für Weißburgunder groß
Empfehlungen,
habt, gibt es uns die gerne. Übrigens,
zurück.
Damit ich mich da jetzt bedanken kann nochmal, ich habe so viele coole Franken-Tipps gekriegt. Leute, ich bin am Abarbeiten, es ist irrsinnig spannend, ihr habt alles mögliche an Tipps für mich noch immer. Top. Gerne mehr.
Gehört eh mehr Spotlight an Franken. Passt gut.
Ja, ich bin gerade am Arbeiten dran. Da auf jeden Fall, also punktetechnisch, wie schon gesagt, das ist mein absoluter Top-Weißburgunder, wenn wir nur Weißburgunder bewerten und auch wenn wir alle Weine überhaupt jemals bewerten, sind wir da in den absoluten Top-Weinen drinnen für mich. Es funktioniert richtig, richtig gut. Ja. Schwer einzuordnen, 9,7, I guess. Also so ganz, ganz weit oben.
Ja, ja.
Ganz ehrlich. Also auch, wenn wir so in diesen Top-Dingern drinnen sind, zwischen 9,6 und 9,8, das weiter auf, ich weiß nicht, wie man gehen kann.
Ja.
Und da sind wir.
Also ich finde auch, das ist absolute Weltklasse. Punkt aus. Also ja, 9,7, 9,6, 9,7. So irgendwo in der Richtung. Also richtig dort, wo ich sage, wenn du mir das hinstößt, das ist mega. Und auch ganz spannend, weil ich es zuletzt gekostet habe, das ist, dem tut die Luft schon gut, ja. Aber das ist mittlerweile auf so einem Level, wie es auch in der Flasche ist, weil ich mit dem Kasten telefoniert und der hat gemeint, ja, unbedingt Luft und besten so 7-8 Stunden. So.
Also
der
hat gesagt,
wirklich viel Luft und gib ihm und bla bla. Und ich habe das dann vor kurzem direkt geöffnet, getrunken und das streut von Sekunde 1.
Das ist natürlich aktuell. Praktisch.
Also das ist gerade so auf so schön offen und da. Und auch da, also diese 4 Stunden Luft haben dem dann mal ein bisschen Tiefe gegeben gefühlt, aber halt so einen halben Zentimeter. Und das war vorher nicht verschlossen. Also das kannst gerne im Restaurant auch bestellen und direkt trinken.
Spitzenmäßig.
Das finde ich schon
sehr
super.
Hilfreich.
Weil
sehr,
bei
Mafre
solche Sachen sagst du halt, ja passt, ich brauche jetzt nicht dieses und jenes im Restaurant bestellen, weil ich weiß, übermorgen ist dann geil und da bin ich halt nicht mehr da.
Richtig. Oder du musst gleich am Anfang, wenn du hinkommst, einmal die 3 Sachen vorbestellen,
genau,
damit
muss,
das dann bis am Abend irgendwie sie ausgeht.
Oder anrufen und sagen, erst machst du mir die Flaschen auf, aber das finde ich auch immer ein bisschen schwierig.
Yep.
Na gut, dann kommen wir noch ein bisschen zu der Zukunft vom Carsten. Ich habe mit ihm ein bisschen so diskutiert, wie es weitergehen soll. Und wir haben ja vorher schon gehört, der Carsten hätte sich selber, wie er sagt, nie träumen lassen, dass er jetzt schon so weit ist.
Ja.
Und er sagt aber selber auch, ja, okay, das ist jetzt eh ganz cool und super natürlich, dass die Weine gleich so einen Eindruck machen und er so viele positive Rückmeldungen kriegt. Aber gleichzeitig kriegst du schon ein bisschen einen Druck dadurch. Und er hat ja gesagt, ja, selber macht er sich sowieso einen größten Druck. Also für ihn ist immer noch, sagt er, ein Lernen Jahr für Jahr. Immer mehr dazu lernen, immer mehr noch aus seinen Flächen rausholen zu können, wie der Boden ist, was die Reben machen. Und diese Konstellation aus 2 Lehrlingen, die haben funktioniert auch super, sagt er. Also das passt wunderbar. Zertifizierung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft, also auch die Weinberge auf die heißeren Jahre vorbereiten.
Ja.
Und auch da natürlich noch tiefer reinzugehen in das biologische Thema. Und das ist für ihn so das Ausschlaggebendste eigentlich für die nächsten Jahre, wie das klappt. Und dann hat er noch einen ganz wichtigen Aspekt gesagt und den finde ich super, weil er gesagt hat, jetzt gibt es halt diesen unter Anführungszeichen Hype wirklich zu bestätigen. Jetzt müssen wir es einmal überbringen.
Und das ist ehrlich gesagt dafür Arbeit.
Er hat gesagt, das ist das Größte, das ist das Größte, weil was sein Ziel ist, er will nicht Hype sein, er will ein etablierter Betrieb sein, den man langfristig schätzt.
Ja.
Und er schaut halt auf Beispiele, Vorbilder wie Keller, wie Schätzl und Co.,
ja,
die es halt einfach geschafft haben, dass sie die absolute Spitze bilden, aber das Jahr für Jahr für
Kontinuität.
Jahr immer wieder ja, komplett auf Weltklasse liefern. Und er hat gesagt, das muss der nochmal nachmachen. Und das ist jetzt das Ziel, weiter pushen und jedes Jahr performen.
Mhm.
Und das ist die größte Challenge definitiv, aber ja, das gilt es jetzt umzusetzen, so quasi. Ja, und das war meine Geschichte zu einem der, finde ich zumindest, spannendsten jungen Winzer Deutschlands, der ja in seiner ruhigen, überlegten Art halt auch sehr ruhige, überlegte und wahnsinnig tiefsinnige Weine macht.
Mhm. Danke für die Folgen, danke für den Wein. Sowas macht natürlich irrsinnig viel Freude. Es macht ja nicht nur Spaß, es erfreut mich.
Das macht wirklich
Freude.
Zutiefst Freude. Ja,
so ist es. Und natürlich geschichtentechnisch spannend zu hören, wie überlegt der Carsten daran geht.
Das finde ich schon extrem cool.
Also ich finde schon, wenn du einen sehr überlegten Menschen hast, dann hast du im Normalfall einfach Weine, die ein bisschen tiefgründiger sind. Das ist natürlich nicht immer und hundertprozentig so, aber gefühlt schon.
Voll. Das Coole ist halt, wie ich mit dem telefoniert habe, das ist auch diese Überlegtheit, kommt da beim Gespräch mit ihm einfach komplett raus.
Mhm.
Also der überlegt sich halt und denkt nach und diskutiert mit dir, aber halt immer ruhig zurückhaltend und immer so ein bisschen Understatement halt.
Mhm.
Also der will nicht sagen, schaut's mir an, ich bin geil, haha.
Ja, ja,
nicht einmal im Schmäh, sondern der sagt halt, komm, wer bin ich? Jetzt habe ich halt ein paar Weine gemacht, die Leute geil finden. Cool, aber jetzt muss ich mal performen.
Stark.
Das finde ich schon cool in dem Alter, ne? Weil ich meine, der ist immer noch knappe 30, ja, das ist ein junger Bursch.
Stimmt, und das muss man sich einmal wieder vor Augen führen.
Ja, ja.
Was das für Menschen sind, die in so jungen Jahren
ja,
so geile Weine hinlegen,
ja, ja,
mit so einer Zurückhaltung.
Und das jetzt ein Jahr für Jahr, weil ich meine, das ist jetzt da trotzdem erst der vierte Jahrgang, ne?
Stimmt.
Oder der fünfte quasi, ne? 17, 18, 19, 20, 21, ah, Jahrgang Nummer 5.
Stimmt, 17 hat er ja schon gemacht.
Genau,
mhm.
17 war der allererste.
Stark. Einfach stark.
Ja.
Gut, das heißt, wir freuen uns jetzt auf 22, habe
voll,
ich gehört.
Voll.
Wunderbar, und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Danke euch fürs Zuhören. Danke, Michi, für die coole Folge. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nädern uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.